Hi, wir sind die beiden Brüder Corby und Alex und wir hatten uns vor einem Jahr Vollzeit auf die Mission begeben, ein Startup zu gründen. In dieser Folge gibt's eine Zusammenfassung über das gesamte Jahr und wir erzählen, wie wir ausgehend von nicht mal einer Idee bis hin zum erfolgreichen Produkt gekommen sind. Viel Spaß damit! Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
Frohes Neues!
Frohes Neues, auch an dich und alle Zuhörer. Passend zum neuen Jahr gibt's jetzt eine Spezialfolge mit einem ganzen Jahresrückblick, wo wir einfach nochmal unsere Story erzählen, so ein bisschen reflektieren, was wir uns vielleicht anders vorgestellt hätten. War ja doch ein mega krasses Jahr.
Ja, ist ja echt krass, wie weit wir es gebracht haben. Wir haben ein Live-Product, das so viel Wert generiert, dass es von 34 Firmenkunden mittlerweile benutzt wird. Wir auch damit schon Umsatz generieren und auch eine Vision sehen, wie das ein sehr, sehr großes Unternehmen wird.
Was wir entwickelt haben, ist ja ein Produkt für Kundensupport in Communities, die in Krypto ja extrem groß sind und deshalb sehr chaotisch, wo unser Produkt quasi automatisch Fragen beantwortet, die User in einem Discord- oder Telegram-Gruppenchat stellen und die davor schon mal von Support-Moderatoren beantwortet wurden. Das heißt, da automatisieren wir quasi den Support und beantworten mittlerweile knapp 2000 Fragen im Monat.
Ja, auf alle Fälle mega guter Place to be jetzt im Moment. Aber in dieser Folge wollen wir mal zurückblicken, wie wir überhaupt dorthin gekommen sind.
Angefangen hat ja alles vor genau einem Jahr, wo wir uns entschlossen haben, ein Startup zu gründen, ohne dass wir konkrete Vorstellungen hatten, was für ein Produkt wir entwickeln wollen oder überhaupt in welcher Industrie wir was gründen wollen. Und nach etwas Recherche die Chemieindustrie ausgesucht hatten.
Wir hatten ja echt viele User-Interviews und einige Probleme auch identifiziert, aber es hat sich alles extrem lange herausgezögert. Und selbst bis wir eine Entscheidung für eine potenzielle erste Auftragsarbeit gehabt hätten, waren wir dann schon so weit im nächsten Space, dass wir ein Produkt mit Traction hatten.
Ja, weil sich da eben alles extrem lang gezogen hatte, haben wir dann im dritten Monat angefangen, in den Crypto-Space zu gehen und dort Opportunities zu exploren. Beim Einarbeiten ist uns recht schnell aufgefallen, dass ja sehr viel der Kommunikation in dem Space über Discord läuft. Und zum Beispiel bei NFT-Projekten, Alex, hattest du ja gesehen, dass die Leute sehr häufig die gleichen Fragen wieder und wieder stellen und die Support-Moderatoren quasi immer wieder diese Fragen beantworten müssen. Unter anderem hatte ich noch einen Post im Kopf, den ich davor mal gelesen hatte, dass Discord einfach ein schlechtes Forum ist, weil die ganzen Informationen ja nicht veröffentlicht werden. Das heißt, wenn ein User ein Problem hat und im Discord fragt, dann kommt einmal die Antwort, geht aber auch damit wieder verloren und jemand anderes kann nicht googeln nach dem Problem, sondern muss selbst die gleiche Frage wieder im Discord stellen. Und das haben wir auf jeden Fall so als Problem entdeckt und da dachten wir auf jeden Fall, ja, das ist was, was man deutlich effizienter gestalten kann und haben deshalb, ohne so voreingenommen zu sein, was wir denken, dass die Probleme dahingehend sind, mal Moderatoren und Projekte angeschrieben, was denn deren Probleme im Community Management sind. Und erstaunlicherweise war halt das Problem der repetitiven Fragen wirklich kein einziges Mal dabei. Da war ein Problem, das öfter erwähnt wurde, das Thema Security von Scam und Spam, aber erst auf Nachfrage, ob denn die repetitiven Fragen ein Problem sind, kam oft so eine kleine Bestätigung, ja, natürlich, die sind irgendwie da, aber ich glaube, die Moderatoren haben das vor allem nicht so als Problem gesehen, weil das irgendwie ja deren Hauptjob war, auch diese Fragen immer zu beantworten.
Ja, genau. Das hat uns natürlich erstmal noch nicht wirklich überzeugt. Deswegen haben wir weitere Exploration auch im Cryptospace gemacht, vor allem uns die DAOs angeschaut. Ein Thema, das wir dort kurz angerissen hatten, waren Bonds für DAOs. Und dann kam ja auch schon die DEF Connect Amsterdam, wo wir hingegangen sind und wo wir vor allem bezüglich diesen Bonds mit möglichst vielen Leuten sprechen wollten, was die von der Idee halten und natürlich unser Discord-Thema auch ansprechen konnten. Und ich weiß noch genau, ich habe das ziemlich schnell gemerkt, immer wenn ich die Bonds angesprochen habe, waren viele Leute so, ja, okay, warum brauchen wir das und so weiter. Und als ich von den repetitiven Fragen auf Discord gesprochen habe, hat jeder sofort gesagt, ja, das ist ja mega, die schlaue Idee, den Pain haben sie auf alle Fälle voll und dass das auf alle Fälle ein super Use Case ist, den anzugehen.
Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir ja eine erste Landingpage, die tatsächlich auch noch sehr ähnlich ist zu der aktuellen Version. Und die konnten wir den Leuten immerhin schon mal schicken, wenn wir drüber geredet haben. Auf jeden Fall war das schon mal eine ganz coole kleine Bestätigung, dass da doch die Leute so drauf anspringen, dass wir das noch mal ein bisschen stärker verfolgen könnten. Gleichzeitig hatten wir aber noch Bedenken wegen den Berechtigungen im Discord, weil es immer wieder schon Hacks gab von Discord-Bots. Und wenn die Bots dann entsprechend zu viele Berechtigungen haben, kann das eben den ganzen Discord-Server zerstören. Oder es reicht auch schon, wenn der Bot irgendwelche Nachrichten postet oder irgendwelche Scam-Links. Dann ist es ja ein extremes Sicherheitsrisiko für die Produkte. Und deswegen dachten wir uns, machen wir mal ein sehr vorsichtiges MVP, das quasi schon mal alle Fragen zusammensammelt aus dem Discord und aggregiert, um schon mal so ein bisschen Einblicke zu bieten, was denn die meisten Fragen der User in der Community sind.
Genau, damit haben wir Cold Outreach gemacht und so gut wie gar kein Feedback bekommen. Also das war ein richtiger Reinfall und wir waren schon kurz davor, das Thema wieder aufzuhören, uns anderen Themen zu widmen, auch schon so halb dabei eher, hatten aber dann doch noch uns dazu entschieden, nochmal das Ganze anders zu pitchen und zwar wirklich mit diesem Feature, dass man die Fragen direkt auch automatisch beantworten kann, wofür wir natürlich dann auch die Schreibberechtigungen brauchen. Und um diesen Security-Bedenken ein bisschen entgegenzuwirken, haben wir auch eine Simulation erstellt, was denn unser Bot in der Vergangenheit in dem Gruppenchat alles beantwortet hätte. Und damit haben wir nochmal neu Cold Outreach gemacht, wieder über direkte Nachrichten auf Discord, direkt an die Moderatoren. Und da kam tatsächlich deutlich mehr Feedback und die Leute waren sehr interessiert an dieser Lösung.
Ja, da hat man eindeutig gemerkt, wie wichtig es ist, auch da direkt die Visualisierung zu zeigen, quasi, was für einen Wert es konkret in ihrem Server bringen würde. Und tatsächlich haben wir es damit auch sehr schnell geschafft, die ersten User-Calls zu schedulen. Und recht bald war dann eben auch schon der erste Kunde an Bord, der den Bot einfach so installiert hat. Und das war echt ein extrem cooles Gefühl, den ersten Kunden zu haben. Und auch so schon das positive Feedback von den Leuten zu bekommen, dass sie es interessant finden und das auf jeden Fall ausprobieren wollen.
Ja, es war auf alle Fälle extrem krass, als der erste Kunde den Bot geaddet hat zu seinem Discord-Server. Und was ich auch total crazy fand, war, dass obwohl unser erster Prototyp wirklich nicht gut performt hat und ziemlich crappy war oft mit den Antworten, gab es trotzdem nach 3 Wochen, als wir einen Feedback-Call gemacht haben, sehr, sehr positives Feedback. Und das ist ja schon mal ein super Zeichen, dass wir da wirklich etwas gefunden haben, womit wir einiges an Wert generieren können. Und daraufhin haben wir uns auch noch mal rangesetzt, um wirklich noch mal eine deutlich bessere Version, vor allem des AI-Modells, zu entwickeln.
Ja, und die neue Version zusammen mit den regelmäßigen Follow-up-Nachrichten hat dann auch die ersten größeren Kunden wie Aave und Jun überzeugt, unser Produkt zu nutzen. Und das war natürlich dann auch nochmal ein extrem großer Milestone. Solche Firmen als User zu haben, das ist extrem gut für die Brand. Und gleichzeitig war ja dann unser Bot auch auf deren Discords aktiv und die ganzen User und anderen Moderatoren, die in dem Discord mal reingeschaut haben, haben dadurch ja dann immer wieder mal unseren Bot auch gesehen, wenn der aktiv war.
Ja, man muss echt sagen, seitdem wir diese größeren Kunden haben, ging es halt nur noch ab. Also wir haben da echt viele neue Kunden weiterhin bekommen. Also in der Zeit hatten wir wirklich 300% Customer Growth Month over Month, 4 Monate lang oder so. Und das ist natürlich super cool, wenn man sieht, ja, die Leute haben eindeutigen Need für das Produkt. Und was dann natürlich noch offen war für uns zu validieren, war die Zahlungsbereitschaft. Deswegen haben wir das dann auch in Angriff genommen und die ersten Kunden konvertieren können, was natürlich auch ein super positives Zeichen ist und nochmal zeigt, wie viel Wert unsere Lösung auch wirklich generiert.
Ja, dass die Kunden dann bereit waren, für das Produkt auch entsprechend monatlich zu bezahlen, hat uns natürlich auch nochmal extreme Validierung gegeben, dass wir da sehr viel Wert schöpfen können und haben uns deswegen dann entschieden, das Fulltime anzugehen und eine größere Vision dahinter aufgebaut, wie wir den Customer Support in Communities lösen, was man darauf aufbauend noch alles machen kann, um so Community Management insgesamt zu verbessern und haben damit dann eben auch angefangen, Fundraising anzugehen.
Ja, genau, zu dem Zeitpunkt wurden wir dann auch von den ersten VCs auch schon approached, weil die eben auch gesehen haben, was für tolle Kunden wir haben, dass wir ein cooles Produkt haben. Und es war dann doch ein recht langer Prozess. Und jetzt können wir tatsächlich endlich sagen, dass es sehr gut aussieht. Und Details werden wir dann in einer der nächsten Folgen besprechen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf alle Fälle den Podcast abonnieren. Und dann ging es natürlich auch darum, dass wir das Team vergrößern.
Genau, als erste Unterstützung haben wir den Moritz mit reingeholt, den wir ja so als Freund schon kannten, der uns unterstützt im Frontend Development und für Figma Prototypes. Und das hat man dann auch sehr stark gemerkt. Es geht einfach deutlich mehr voran, wenn noch jemand speziell nur sich um Entwicklungsthemen kümmert und nicht alle anderen Themen noch im Kopf haben muss, so wie das bei uns ja der Fall ist. Und der macht da eben Teilzeit auf einer Freelance-Basis bei uns mit und ist extrem cool, da jemanden zu haben, der das pusht, mit dem wir auch gemeinsam brainstormen können, auch in User-Calls mitmacht. Und wie ihr eben ja auch in den letzten Folgen mitbekommen habt, suchen wir jetzt mehr und mehr nach mehreren Vollzeitpositionen auch, um das Ganze nochmal auf einem anderen Level eben angehen zu können und das Produkt wirklich deutlich schneller weiterentwickeln zu können.
Ja, das bringt auf alle Fälle viele neue Herausforderungen wieder mit sich, wirklich diese Company aufzubauen. Aber wir haben auf alle Fälle die besten Voraussetzungen, jetzt mit viel Power ins neue Jahr zu starten.
Ja, also insgesamt mega krass, wie gut das funktioniert hat. Man muss ehrlich sagen, im Nachhinein, so hört sich das jetzt viel strukturierter und zusammenhängender an, als es sich währenddessen angefühlt hat,
Ja.
weil wir ja doch immer wieder nicht mehr überzeugt waren von dem Case, den wir da gemacht haben, weil wir die größere Vision noch nicht direkt im Kopf hatten. Und auch bevor wir die größeren Kunden hatten, waren wir öfter auf der Schiene, dass wir nebenbei eigentlich noch viel im Space explorieren, um dann den wirklichen Case zu finden.
Ja, es ist echt lustig. In der Vorbereitung für diese Episode haben wir uns das schon gedacht, dass es sich jetzt wirklich so ein bisschen die Story schon so anhört, wie man so ja, diese Startup-Stories kennt in den verschiedenen Business-Podcasts, auch wenn es jetzt nur das erste Jahr war. Aber alles so sehr reibungslos, vielleicht ein paar Probleme, aber nicht so krass. Aber für alle von unseren treuen Zuhörern, ihr habt es natürlich viel mehr und näher mitbekommen, welche Struggles wir wirklich Woche zu Woche hatten. Und das ist natürlich auch unser Ziel mit diesem Podcast, dass man eben auch diese Lücken, die sich ergeben, wenn man nur so oberflächlich die Story erzählt, wirklich beleuchtet. Und es ist schon wirklich eine krasse Achterbahnfahrt der Gefühle, sehr häufig.
Ja, auch die Tatsache, dass wir schon nach 4 Monaten eigentlich angefangen hatten mit dem Support Case oder dem Produkt, das wir jetzt ja so richtig als Startup machen, aber erst 2 Monate später tatsächlich das so mit dem Vertrauen verfolgt haben, dass wir das wirklich so richtig als größeres Startup aufbauen wollen, zeigt ja schon, dass es in den 2 Monaten wieder sehr unklar währenddessen war, wie es denn insgesamt weitergehen wird und wo wir am Ende rauskommen. Und damit kommen wir quasi auch so zur nächsten Sektion, was wir uns vielleicht beim Gründen im Vorhinein anders vorgestellt haben. Also die Tatsache, dass wir erst tatsächlich nach 6 Monaten die Idee oder das Problem gefunden haben, das wir wirklich verfolgen wollen, fand ich schon überraschend. Also im Vorhinein hatte ich ja geschätzt, wir brauchen vielleicht 6 bis 8 Wochen. Du warst noch bei 2 bis 3 Monaten. Aber da sieht man eben, dass es auch deutlich länger dauern kann. Aber gutes Learning da war auf jeden Fall, dass es sich gelohnt hat, einfach weil ein Case oder ein Produkt zu verfolgen, wo wir sehen, wir können schon mal ein kleineres Problem lösen, auch wenn wir die große Vision noch nicht direkt dahinter sehen. Auch dann kann sich da eben noch was Größeres ergeben.
Ja, das fand ich auf alle Fälle auch extrem spannend, weil man dadurch eben nicht sofort die Überzeugung haben muss von der größeren Endvision, sondern schon mal Wert generieren kann, da ein bisschen die Traction fühlt und dann darauf ausbauen schaut, okay, was für Probleme haben die Kunden noch, weil dadurch hat man ja den Kundenkontakt und kann deutlich öfter User-Tests und User-Interviews machen. Ja, und eine Sache, wo wir uns auch nicht ganz sicher waren im Vorhinein, ist, ob wir einen oder mehrere Business-Co-Founder noch mit ans Boot holen sollten und auch in welcher Phase vom Startup, weil am besten sind die natürlich auch bei der Exploration schon dabei, damit sie auch sofort wissen, ja, okay, das ist wirklich ein Problem, dass sie dadurch auch motiviert werden und natürlich vom Skillset her uns da gut ergänzen. Deswegen haben wir da auch aktiv ein bisschen Suche gemacht, vor allem über das Y Combinator Co-Founder Online Matching Tool, aber leider nicht so wirklich den passenden Fit gefunden und das hat auch sehr viel Zeit gekostet. Irgendwann haben wir dann beschlossen, okay, wir pausieren das jetzt vorerst und dann im Verlauf mit unserem Support-Tool, das wir entwickelt haben und dort eben auch schon selbst die ersten Calls gemacht haben, auch sogar Sales-Calls gemacht haben, also wirklich Kunden konvertiert haben, haben wir gemerkt, okay, wir können das auch machen. Es ist zwar wahrscheinlich für uns ein bisschen anstrengender, unsere Learning-Curve ist ein bisschen höher als für Leute, die das schon mal gemacht haben, aber wir können auch einfach extrem gut zusammenarbeiten und deswegen war das, glaube ich, für uns beide dann im Laufe der Zeit ziemlich klar, dass wir eben auf Co-Founder-Ebene jetzt keinen mehr mit reinbringen wollen.
Ja, ist echt interessant, wie wir aber da doch erst eben das Learning machen mussten und das nicht von vornherein quasi schon wussten, ob das Sinn machen würde oder nicht. Aber vermutlich ist es eben auch die Tatsache, ja, mit ein paar potenziellen Gründern einfach öfter zu reden, bisschen zu explorieren, zeigt dann auch schon recht schnell, okay, wie einfach ist es denn, jemanden zu finden, der sehr ähnlich tickt wie man selbst und mit dem man das tatsächlich gemeinsam angehen will und dann auch, ob man sich vorstellen kann, sehr schnell auf diese Vertrauensbasis zu kommen, dass man nicht alles hinterfragt, was die andere Person macht, sondern einfach den Trust hat, dass das, was die andere Person da macht, schon richtig sein wird.
Was mir im Vorhinein tatsächlich auch überhaupt nicht so bewusst war über die Rolle eines Gründers, ist, wie häufig man doch Entscheidungen treffen muss in Gebieten, wo man jetzt nicht so viel Ahnung hat oder kein Experte ist oder generell, wo man nicht wirklich alle Informationen perfekt zusammensammeln kann, vielleicht weil man zeitliche Constraints hat oder weil man sich eben nicht genug auskennt in dem Gebiet. Aber trotzdem, einer muss ja die Entscheidung treffen und das sind dann meistens die Gründer, vor allem in den Early Stages. Und das kommt tatsächlich echt häufig vor und da muss man erstmal so ein bisschen sich darauf einstellen, dass man da nicht immer den perfekten Informationsschatz hat, um vielleicht zwingend die beste Entscheidung treffen zu können. Und manchmal muss man auch einfach seiner Intuition folgen.
Ja, da ist auch die Sache, dass es sich oft dann einfach nicht so richtig gut anfühlt, weil man sich gerne sicherer wäre. Aber oft findet man dann eben nicht genug Informationen online. Das Wichtige ist vermutlich einzuschätzen, wie wichtig eine Entscheidung ist, dann die entsprechenden Ressourcen darauf setzen, dass man sich informiert, sein Netzwerk dazu fragt und bei den Entscheidungen, die eben nicht extrem wichtig sind, dann einfach mal irgendeine Entscheidung trifft, auch wenn man kaum Ahnung hat, um da nicht zu viel Zeit darauf zu verschwenden, weil es eben wirklich so viele verschiedene Themen und Entscheidungen sind, die man dauerhaft im Kopf hat und um die man sich kümmern muss, dass man eben nicht jede Entscheidung so gut treffen kann, wie man es vielleicht gerne hätte.
Ja, ich glaube, einen Fehler rückblickend, den wir auf alle Fälle gemacht haben in diesem Jahr, ist, dass wir etwas zu früh mit dem Fundraising-Prozess an sich angefangen haben. Unter anderem deswegen, weil uns eben schon proaktiv VCs approached haben. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir dann den ersten VCs so gepitcht hatten, waren wir uns selbst noch nicht wirklich im Klaren, wo wir das ganze Produkt in Zukunft hinführen wollen, was so unsere größere Vision darum ist. Auch allein, wie groß der Markt ist und viele Fragen, wie wir das Business einfach in, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren sehen. Und dafür hätten wir auf alle Fälle auch noch deutlich mehr User-Tests und Shaping vom Produkt machen sollen, damit uns das einfach leichter fällt, diese ganzen Fragen beantworten zu können und da auch wirklich überzeugt unseren Case darstellen können. Das war natürlich am Anfang vielleicht dann noch nicht so optimal, aber wir haben das ja gemerkt, wir haben dann immer weiter iteriert und durch das Feedback auch so ein bisschen von den Investoren und natürlich unseren Nutzern immer weiter verbessert, was natürlich auch geklappt hat. Aber ich glaube, es hätte uns deutlich weniger Zeit gekostet, wenn wir erst deutlich fokussierter einfach nur wirklich das größere Produkt ein bisschen shapen, die Vision mit den Nutzern besprechen und dann mit größerem Erfolg von Beginn an das Fundraising angegangen wären.
Das ist ein sehr gutes Learning, das wir da gemacht haben. Im Nachhinein ist es auch schwierig zu sagen, wie der Weg perfekt gewesen wäre. So hatte es natürlich auch den Vorteil, dass wir dann schon früher irgendwie angefangen haben, VCs zu pitchen und uns da so persönlich ein bisschen verbessert haben. Und die VCs haben uns dadurch ja auch im Endeffekt ein bisschen geguided dahingehend, was wir uns anschauen sollen, wo zum Beispiel noch Lücken in der Vision sind, dass wir uns genauere Next Steps überlegen müssen. Wir wussten, um ehrlich zu sein, ja nicht so genau, was die VCs dann erwarten oder was man sich selbst überhaupt alles überlegen sollte, um die langfristigen strategischen Entscheidungen vom Business zu machen. Und dafür hat es natürlich schon auch funktioniert. Schneller gegangen wäre es vermutlich, wenn wir es, wie du gemeint hast, ein bisschen später angegangen wären und erst noch genauer mit den Usern schon die konkrete Vision ausgearbeitet hätten. Ein Thema, das dagegen so funktioniert hat, wie wir es uns gedacht haben, auch entgegen von den Meinungen anderer Leute. Denn sowohl in der Chemie als auch im Crypto-Space am Anfang haben uns Leute immer wieder gesagt, wir sollen doch irgendwie ein Praktikum machen in der Chemiefirma oder bei einer DAO arbeiten, um da eben den Eintritt zu finden und so viel mehr zu lernen über die Industrie und welche Probleme es gibt. Also teilweise waren die Leute ja echt so, ja, ich mache hier ein Praktikum, am ersten Tag gehe ich rein und ich komme mit 20 verschiedenen Problemen raus, die man alle lösen könnte mit einem Startup. Und wir waren ja fest überzeugt davon, dass es einfach mehr Sinn macht, die Zeit da reinzustecken, die Leute zu fragen, was denn deren Probleme sind. Zum einen, weil man dann eben Probleme über mehrere Firmen hinweg findet. Und zum anderen, weil man nicht ständig quasi einen Hauptjob hat, den man ja auch erledigen muss. Also wenn wir da irgendwo ein Praktikum gemacht hätten, wäre das ja auch als Informatiker. Und dann müssten wir ja auch extrem viele Sachen machen, für die wir ja entsprechend angestellt wären.
Ja, ich glaube, insgesamt sind wir wirklich extrem zufrieden, wo wir jetzt nach nur einem Jahr schon stehen und freuen uns da auch sehr auf das nächste Jahr. Lass uns jetzt aber nochmal, Corby, kurz über diesen Podcast selbst sprechen, weil da hatten wir doch auch einige Herausforderungen, weil wir natürlich den Podcast gerne so transparent wie möglich gestalten wollen, aber oft kann man Negatives natürlich nicht so im öffentlichen Raum teilen. Also vor allem, was User oder Investoren angeht, die vielleicht einen auch mal nerven oder wo die Interaktion einfach ein bisschen komisch ist. Da muss man alles halt immer sehr allgemein gestalten bei Aussagen und ein bisschen vorsichtig sein. Man will natürlich auch einfach nicht schlecht über andere Leute reden. Das ist natürlich auch nicht das, was wir machen wollen, aber gleichzeitig wollen wir natürlich versuchen, euch so ein bisschen in unsere Gefühlswelt mitzunehmen, weil uns beschäftigt es natürlich ja trotzdem, wenn andere Leute sich auf irgendeine Art und Weise negativ gegenüber uns verhalten.
Ja, und Interaktionen, die Nerven gibt es natürlich immer. Also das ist, glaube ich, sehr normal, egal was passiert. Aber es ist natürlich ein Unterschied, wenn man die dann öffentlich in einem Podcast erzählt, weil man will sich's ja auch nicht verderben mit irgendwelchen Leuten, egal ob Investor oder User oder anderer Kontakt. Und dafür hat dann doch das Startup natürlich einfach eine höhere Priorität. Aber trotzdem versuchen wir natürlich so gut wie möglich euch da mitzunehmen und es zu dokumentieren und euch auch an unserer Gefühlswelt teilhaben zu lassen, ohne dass wir manchmal jetzt konkrete Namen nennen. Auch beim Investment konnten wir jetzt nicht extrem viel dazu sagen, aber wir haben ja sogar während dem Fundraising immer mal wieder Folgen aufgenommen, die wir dann im Nachhinein vielleicht releasen werden, um eben auch transparent da berichten zu können, wie das denn läuft. Aber während das Fundraising im Prozess ist, können wir natürlich nicht öffentlich preisgeben, mit welchen VCs wir reden oder woran es vielleicht scheitert. Insgesamt haben wir jetzt 50 Folgen gemacht mit 4 Quartals- bzw. jetzt noch einem Jahresrückblick. Das heißt, wir haben sehr gut durchgezogen mit dem Podcast und ich muss auch sagen, das hat sich nie sonderlich negativ angefühlt. Das war so als Gewohnheit drin und war auch immer wieder eine ganz gute Pause oder Abwechslung zu den anderen alltäglichen Gründungsthemen.
Ja, im Durchschnitt gab es dadurch mehr als eine Folge an Content für euch pro Woche im Jahr. Mal schauen, wie wir es im nächsten Jahr gestalten werden. Erstmal werden wir auf alle Fälle so weitermachen, weil es immer cool ist, im Podcast nochmal darüber zu reflektieren, was so passiert ist und was so die Pläne sind für die Zukunft. Und weiter damit geht's dann auch schon wieder nächsten Donnerstag.
Boom!
Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.